braços.
Hallo liebe Podcast-Hörerinnen, im heutigen Teachcast soll es um das Thema Kindheit und Familie gehen, ein ganz wichtiger Punkt der Kindheitspädagogik. Und ich bin heute nicht alleine, ich habe nämlich eine Gästin hier zu Besuch, Katrin Felten, die wird sich gleich auch nochmal selber vorstellen. Und ich freue mich ganz besonders, sie als Expertin für das Thema Kindheit eingeladen zu haben. Und wir werden gleich über ganz verschiedene Aspekte zum Thema Kindheitspädagogik sprechen, die uns aber vor allem am Herzen liegen. Und ja, seid gespannt auf unser Gespräch. Es dauert ungefähr 50 Minuten und wir haben ganz unterschiedliche Aspekte vom Thema Kindheit uns angesehen und beleuchtet. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Katrin, schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich, mit dir heute zum Thema Kindheit und Familie zu sprechen. Und für alle, die dich nicht kennen, magst du dich vielleicht ganz kurz einmal vorstellen?
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr. Mein Name ist Katrin Felten. Ich bin Professorin für Erziehung und Bildung in der Kindheit und das seit ganz kurzer Zeit an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Das ist eine Fachhochschule, an der Menschen den Studiengang Erziehung und Bildung in der Kindheit studieren können und dort KindheitspädagogInnen werden beispielsweise. Bevor ich dort die Professur angetreten habe, war ich ganz lange an der Universität Bielefeld als wissenschaftliche Mitarbeiterin beschäftigt und zwischendurch auch einmal habe ich einen kurzen Ausflug an die Universität Greifswald gemacht als Vertretungsprofessorin für Grundschulpädagogik dort. Und das ist vielleicht das Stichwort, was bin ich eigentlich vorher? Was habe ich also zum Beispiel studiert und was macht mich aus? Ich habe vor ganz langer Zeit das Studium Lehramt an Primarstufen studiert und dort ganz viel über Kinder, Kindheiten und vor allen Dingen pädagogische Settings erfahren. Ich habe beispielsweise das erste Semester an der Laborschule verbracht und dort ein Langzeitpraktikum absolviert. Die Laborschule Bielefeld ist davon geprägt, dass sie vielleicht anders funktioniert, als ich zumindest damals Schule kennengelernt habe. Das hat mich dazu bewogen, das Studium weiterzuführen und auch immer wieder zu hinterfragen, wie können eigentlich pädagogische Settings, pädagogische Interaktionen gestaltet werden. Welche inneren Arbeitsbilder oder Modelle habe ich als professionelle Pädagogin? Welche Vorstellungen von wie Schule geht habe ich und welche Rolle ich dann dort einnehme als Lehrkraft beispielsweise? Und das begleitet mich, deshalb sage ich das, seit Anbeginn an immer wieder durch meine gesamte Laufbahn. Zwischendurch war ich mal eine Zeit an der Schule als Lehrkraft und bin dann über Umwege an die Universität Bielefeld zum Promovieren gekommen. Und auch bis heute begleitet mich immer die Frage danach, was ist eigentlich eine gute pädagogische Interaktion und gut meine ich damit in Anführungsstrichen, was sind eigentlich Vorstellungen von, also normative Vorstellungen zum Beispiel von gut und wünschenswert oder angemessen und wie können wir darüber nachdenken und wie können wir sie auch gestalten oder beeinflussen? Also wo ist unser Handlungsspielraum? Wo sind aber auch vielleicht Grenzen? Also was können wir nicht machen?
Ja, du hast ja jetzt schon über die inneren Arbeitsbilder gesprochen, die dich sozusagen begleitet haben oder die auch so ein Fokuspunkt deines Interesses sind. Kindheit ist ja auch so ein inneres Arbeitsbild, was man vielleicht auch als Lehrkraft im Rahmen des Studiums, auch darüber hinaus sicherlich, ja, bearbeitet und auch für sich irgendwie füllen muss. Kindheit, was ist Kindheit eigentlich? Kannst du mir ein bisschen helfen mit dem Thema Relevanz? Also welche Relevanz hat das Thema Kindheit eigentlich in unserer pädagogischen Arbeit als Lehrkraft?
Also grundsätzlich denke ich, es hat eine hohe Relevanz, sich darüber bewusst zu werden, zunächst einmal, was sind eigentlich meine Vorstellungen von Kindheit oder Kindheiten? Und ich habe eben schon in Anführungsstrichen von gut gesprochen. Was sind für mich gute oder unterstützenswerte Kindheitserfahrungen? Was meine ich eigentlich damit? Was sind meine persönlichen Vorstellungen? Und das ist jetzt zunächst mal wahrscheinlich gar nicht ausschließlich nur für zukünftige Lehrkräfte oder PädagogInnen relevant, sondern grundsätzlich ein Punkt, über den ich mal nachdenken könnte. Und zwar deshalb und dann vielleicht besonders deshalb, wenn ich in pädagogischen Settings professionell agiere oder interagieren möchte, weil die Vorstellung davon, was ich zum Beispiel als sogenannte gute Kindheit mir vorstelle oder denke, das beeinflusst, wie ich pädagogische Interaktionen gestalte, wie ich zum Beispiel bewerte, in welcher Weise Kinder aufwachsen, also in welcher Familienkonstellation beispielsweise. Die Vorstellung davon, was ich als gute Kindheit meine oder mir denke, also mein inneres Arbeitsmodell von guter Kindheit, hat auch einen Einfluss darauf, wie ich persönlich interagiere mit den Kindern im Sinne von zum Beispiel Bindungsaufbau oder zur Verfügungstellung von Freiheitsgraden oder Freiheitsspielräumen oder Strukturierung. Also alles das aus meiner Sicht hat, lässt sich zurückführen auf das, was ich für Vorstellungen davon habe, was eine gute, sogenannte gute Kindheit sein kann oder sein soll. Und diese zu reflektieren, also zum Beispiel darüber nachzudenken, was meine ich eigentlich grundsätzlich, woher kommen meine Ideen, wie bin ich vielleicht auch aufgewachsen. Die meisten Personen haben ja eher eine gute Vorstellung, also eine positive Wahrnehmung von ihrer Kindheit und nehmen das als quasi Vergleichsfolie. Woher kommen also meine Ideen? Das zu reflektieren, finde ich, ist der erste Schritt.
Ja, haben wir vielleicht auch noch ein Beispiel? Also kannst du mal ein Beispiel nennen, wo das zum Beispiel in deiner pädagogischen Arbeit wichtig gewesen ist, wie deine Vorstellung von Kindheit war? Fällt dir da was zu ein?
Ja, also ich kann das ganz so, also wie aus der Pistole heraus, denn ich war, das ist gar nicht meine pädagogische Arbeit gewesen, sondern ich war dort als forschende Person in einer Grundschulklasse in einem dritten Schuljahr unterwegs und habe Beobachtungen durchgeführt. Also mich hat zum Beispiel interessiert, wie die Kinder dort an ihren individuellen Lern- und Arbeitspaketen arbeiten. Und ergab sich eine Situation, dass ich mit einem dieser Kinder in einem Nebenraum war. Das war mein Fokuskind, so habe ich das genannt. Den habe ich also intensiver begleitet und beobachtet. Und der ist in einen Nebenraum gegangen und hat dort an seinem, das war ein Arbeitsblatt, gearbeitet. Und irgendwie kamen wir dann in ein Gespräch, was mit dem Arbeitsblatt überhaupt nichts zu tun hatte. Er hat nämlich erzählt, wie er zu Hause immer ein bestimmtes Computerspiel spielt. Ein Computerspiel, von dem ich euch nicht sagen muss, dass es nicht für Kinder im dritten Schuljahr geeignet war. Also die Freiheit, also die, wie heißen die, diese FSK war auf jeden Fall nicht unter 16. Und ich habe gleich gemerkt, das hat mich total irritiert. Ich habe sofort gedacht, Mensch, das darf der doch gar nicht spielen. Und da geht es auch darum, Menschen, also in dem Computerspiel, Menschen zu auszurauben und zu umzubringen, und dafür kriegst du dann also auch Punkte und du musst hinterher quasi überleben. Und er hat erzählt und erzählt und er war ganz begeistert davon, und ich habe ihm zunächst mal zugehört, aber während, also ohne das zu beurteilen quasi, aber ich habe gemerkt, dass ich selber in mir selbst die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, wie ich das jetzt finde. Und mir ist bewusst geworden, dann in der also in der Reflexion dieser Interaktionssituation, also ich habe das nicht kommentiert, sondern wir waren dann irgendwann wieder bei dem Arbeitsblatt, dass es ganz viel mit mir gemacht hat. Ich habe darüber nachgedacht, warum ich das jetzt eigentlich als nicht geeignet und vielleicht negatives Beispiel aus seinem familiären Kontext empfunden habe, dass er überhaupt diesen Zugang zu dem Computerspiel hat, dass er das relativ lange spielt, dass das vielleicht auch, so war meine Vorstellung, das Einzige war, was er am ganzen Wochenende gemacht hat. Und das passte für mich mit meinem normativ gesetzten Bild von guter Kindheit oder in diesem Fall gutes Wochenende und gute Freizeitbeschäftigung nicht überein. Und ich habe dann, als ich die Interaktionen, die ich transkribiert habe, mir nochmal angeschaut habe, gemerkt, da steckt total viel an Kompetenzerfahrung drin, die der Junge mir hier übermittelt hat, und auch Vertrauen, dass er hat relativ lange darüber gesprochen, dass er mir das überhaupt gesagt hat. Dass mir in der ersten Situation, also in dieser Ad-hoc-Situation überhaupt gar nicht so aufgefallen war. Da war ich sehr stark damit beschäftigt, mein eigenes inneres Arbeitsmodell, dass mein eigenes inneres Arbeitsmodell irritiert wird. Und erst so in der Reflexion dessen und dann tatsächlich auch in dem Nachlesen, ne, und was ist da eigentlich passiert, und Nachspüren, ist mir erst aufgegangen, Mensch, das, also meine vorschnelle Negativbewertung, die hat verdeckt, was da grundsätzlich an Potenzial in dieser Erzählung steckt. Und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, wie wirkmächtig innere Arbeitsbilder sind. Und also das war jetzt erst kürzlich. Das bedeutet, also ich bin ja schon eine professionelle Person, habe mich damit schon etwas länger auseinandergesetzt, und trotzdem habe ich auch immer noch, so könnte man sagen, oder immer wieder bestimmte normativ geprägte Vorstellungen, die es sich aber lohnt, immer wieder auch zu irritieren und darüber nachzudenken. Also das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel für Reflexion dieser inneren Arbeitsbilder und Vorstellungen von sogenannter guter oder eben dann auch schlechter Kindheit.
Ja, also das kenne ich tatsächlich auch aus der pädagogischen Praxis. Also als Lehrkraft habe ich auch viele dieser Situationen gehabt, die sich irgendwie darauf ausgewirkt haben, auf meinen Arbeitshandeln, ne? Also diese Arbeitsmodelle, die haben irgendwie Einfluss oder können Einfluss haben, wenn man es nicht gut reflektiert. Ich erinnere mich zum Beispiel auch noch an eine Familie, deren Kind, da wussten wir, dass es dort einen sexuellen Missbrauch in der Familie gegeben hat, also etwas ganz, ganz Schlimmes, was einem in der, also wo man als Institution und als Lehrkraft natürlich auch ganz nah dran ist an den Kindern. Und es war unglaublich schwierig für mich, dem verbliebenen Teil der Familie zu begegnen, weil man irgendwie implizit immer dachte, naja, die müssen das doch irgendwie gewusst haben, die müssen doch irgendwas getan haben, die müssen doch irgendwie damit zu tun gehabt haben, das Kind zu schützen und ähnliches. Und das hat tatsächlich sehr starke Auswirkungen auf meine pädagogische Arbeit gehabt, bis wir das ganz intensiv im Kollegium reflektiert haben und gesagt haben, wir müssen schauen und wir müssen uns um eine gute Zusammenarbeit bemühen. Und wir müssen denen eigentlich auch vorurteilsfrei begegnen. Das ist aber super schwierig in so einem Fall. Da bin ich wirklich ganz, ganz stark an meine persönlichen Grenzen gekommen. Und da war es eben auch das innere Arbeitsmodell, das Normative, die Frage, wie Kindheit sein soll, eben jetzt in dem Fall wirklich auch mit einem sehr drastischen Fallbeispiel, wie sich das dann eben halt auswirkt, ne? Und, oder wirken kann. Und das heißt, du hast ja schon die Reflexion genannt, ne? Also das ist halt wirklich super wichtig, sich da immer wieder mit auseinanderzusetzen und sich dem auch zu stellen, also sein eigenes Bild damit nochmal ja, in Verbindung zu bringen.
Ja, Thema also Familie. Ich finde, du hast...
Ja?
Entschuldige. Ich, also was, was, Was ich gerade so erstaunlich finde, ist, dass wir schon gerade zwei wichtige, also aus meiner Sicht ganz wichtige Punkte benannt haben, die diesen Begriff der Reflexion vielleicht etwas konkretisieren. Und also was ist es? Wie mache ich das denn eigentlich, ne? Einmal, das habe ich versucht, mit meinem Beispiel zu verdeutlichen, eine Situation nachhaltig irgendwie festzuhalten oder wenn das eben, wenn ich selbst gerade Pädagogin bin und nicht Forscherin, das möglichst direkt danach festzuhalten, also zum Beispiel über so ein Journal oder ein Tagebuch. Das habe ich tatsächlich als Lehrkraft auch relativ häufig gemacht, nicht bei jedem Kind, nicht jede Stunde, nicht jeden Tag, aber immer dann, wenn ich gemerkt habe, so wie zum Beispiel in dieser Situation, ah, da passiert gerade was, das irritiert mich irgendwie stark. Und das Zweite, was du gesagt hast, ist, das finde ich auch total wichtig, wenn es ums Reflektieren, also Nachdenken über geht, ist das Gespräch mit anderen. Also sich mit anderen Personen, zum Beispiel mit anderen professionellen Personen, darüber unterhalten und darüber sprechen, was ist da gerade? Was ist das, was mich irritiert? Woran denke ich gerade nach? Und was sind so meine Stolperschwellen? Also das Festhalten und sich quasi selbst nochmal mit einer Situation auseinandersetzen und das mit anderen über eine Situation sprechen, halte ich für ganz wichtige Punkte, um diese Reflexion eigener innerer Arbeitsbilder näher zu kommen, sagen wir mal so.
Total. Und Reflexion ist ja auch etwas, was wir ganz intensiv im universitären Studium einüben. Genau deswegen, also einmal Reflexion zum Beispiel im wissenschaftlichen Sinne, eine wissenschaftliche Reflexion, aber auch die Selbstreflexion, die wir dann ja in den Praxisphasen zumindest bei uns in Rostock ganz intensiv nochmal mit thematisieren und uns anschauen, wie reagiere ich, wo sind meine inneren Arbeitsmodelle. Und das sind ja in der Regel auch Momente, die zum Beispiel im Studium nicht bewertet werden, weil die auch nicht bewertbar sind, solche inneren Reflexionsprozesse. Ich finde aber ganz wichtig, nochmal rauszustellen, dass eben dafür auch das universitäre Studium da ist, sowas für sich zu erarbeiten, zu erlernen, sich damit auseinanderzusetzen, damit man dann eben auch wirklich gut gerüstet, jetzt in Anführungsstrichen, in den Beruf gehen kann.
Ja, und es hört auch nicht auf. Also ich hoffe, das ist auch schon rübergekommen. Also auch nach dem Studium und nach einem längeren, schon länger andauernden professionellen Professionalisierungsprozess sozusagen, ist das immer noch wichtig. Also für mich persönlich, vielleicht geht es auch anderen Menschen, die schon etwas länger professionell pädagogisch agieren, auch so.
Da gehe ich fest von aus. Katrin, ich habe eine Frage. Und zwar, wenn Studierende am Anfang ihres Studiums stehen und dieses große Kindheitspädagogik-Thema ihnen das erste Mal begegnet, dann erlebe ich häufig so ein großes Fragezeichen. So also wir haben jetzt hier auch sozusagen nochmal den Schwerpunkt Kindheit und Familie rausgegriffen, dass dann häufig die Frage kommt, ja, aber also ich meine, ich weiß, es gibt Patchwork-Familien, ich weiß, es gibt unterschiedliche Familienmodelle. Warum soll ich mich denn jetzt eigentlich in diesem Rahmen des Studiums nochmal intensiv damit auseinandersetzen? Was würdest du sagen, was ist sozusagen der Benefit davon, dass man im Studium Kindheitspädagogik und eben auch die Frage zum Beispiel nach der Familie nochmal thematisiert, wohl wissend, dass die Familie ja nicht im eigenen Unterricht sitzt?
Ja, die Familie sitzt nicht im Unterricht. Und in der Regel interagiere ich auch nicht mit Familienmitgliedern, sondern hauptsächlich mit den Grundschulkindern oder mit den Kindern in anderen pädagogischen Institutionen. Und insofern würde ich sagen, hat es deshalb eine hohe Bedeutsamkeit und auch Relevanz im Studium, weil die Familie ja im Grunde die erste Sozialisationsinstanz ist, die in denen Kinder die auf die Kinder einwirkt, in denen Kinder agieren und kommunizieren und die Schule oder andere pädagogische Institutionen dann im Verlauf des Heranwachsens mit dazukommen. Und in dieser Familie als Sozialisationsinstanz erleben Kinder auf eine bestimmte Weise, wie zum Beispiel Beziehungen aufgebaut und gestaltet werden. Oder ich spreche ja viel über Interaktionen, weil mich das besonders interessiert, wie ich persönlich interagiere und was dann eine professionelle Interaktion zum Beispiel sein könnte. Also lernen sie auch in der Familie bestimmte Interaktionsmuster oder Weisen der Kommunikation. Und das zu wissen als Lehrperson beispielsweise, dass das also zum Beispiel auch ganz unterschiedlich in Familiensituationen erfahrbar wird, das halte ich für ganz grundlegend. Denn ich baue ja jetzt, da kommen ja keine Tabula Rasa Menschen, sondern die haben eben schon, zum Beispiel, wenn sie in die Grundschule kommen, fünf, sechs Jahre Erfahrung gesammelt. Und auch die Eltern oder die Familienmitglieder haben Erfahrungen mit dieser Person, mit der ich mich dann ganz intensiv, also zum Beispiel der Schülerin oder dem Schüler auseinandersetze. Und daher halte ich das für zentral wichtig, das zu wissen. Ich habe eben ganz viel über sowas wie innere Arbeitsbilder und so normative Vorstellungen gesprochen. Das ist ja eine Perspektive. Du hast angesprochen, es gibt unterschiedliche Familienkonstellationen. Tatsächlich sind die gar nicht so unterschiedlich, wenn man sich Forschungsergebnisse anschaut. Also wenn man in die Familien selbst hineinschaut, dann gibt es in Deutschland häufig noch die sogenannten Zweikindfamilien mit klassisch den leiblichen Eltern. Meistens auch, und das hat die Corona-Zeit ja auch sehr gut aufgedeckt, meistens auch dem männlichen Ernährer und der weiblichen Mutterfigur, die vielleicht Teilzeit arbeitet und dementsprechend viele Care-Aufgaben übernimmt. Das ist so das eine. Das zweite, und das ist davon gar nicht zu trennen, ist, dass jetzt habe ich gerade gesagt, alle sind gleich, ne? Es gibt so ein ganz bestimmtes Muster. Und zugleich, andere Seite der Medaille, gibt es eben sehr unterschiedliche Familienkonstellationen. Damit meine ich jetzt aber nicht ausschließlich Eltern- oder erziehungsberechtigten Konstellationen, sondern auch sogenannte ungleiche Kindheiten. Und das spielt, also es geht quasi Hand in Hand. Wir haben einmal bestimmte Vorstellungen und tatsächlich gibt es auch relativ viele sogenannte traditionelle Familien. Und ich wiederhole, die Corona-Zeit hat das auch ziemlich deutlich aufgedeckt, obwohl vielleicht, und da schließe ich mich mit ein, wir vielleicht gedacht haben, Mensch, da sind wir doch schon drüber hinaus, aber das ist anscheinend nicht der Fall. Und das zweite, Ungleichheit. Also wie wachsen Kinder konkret auf? Und damit meine ich jetzt nicht ausschließlich zum Beispiel, welche Beziehungsmuster lernen sie kennen, sondern auch unter welchen sozioökonomischen Gesichtspunkten wachsen Kinder auf. Und das wiederum wird ganz stark quasi in der Schule negativ verstärkt. Also wir haben persönlich häufig eine bestimmte normative Vorstellung, die sogenannte gute Kindheit und zugleich die Tendenz, Ungleichheiten in institutionellen Bildungssettings oder wir als professionelle PädagogInnen zu verstärken. Und zwar zum Beispiel darüber, dass wir unsere inneren Arbeitsbilder nicht reflektieren.
Das ist dann ja eigentlich total fatal für diese Kinder, ne? Oder kann sehr fatal sein, ja, für bestimmte Kinder aus bestimmten Konstellationen, so muss man es ja vielmehr sagen, ne? Wenn sich das dann eben auch noch durch die pädagogische Arbeit verstärkt, dann ist ja die Frage von Chancen, die wir dann auch wieder diskutieren müssen. Dann sind wir wieder bei Chancengleichheit. Sehe ich das richtig, dass du diesen Punkt sozusagen auch noch mitgedacht hast?
Ja, also das siehst du und verstehst du genau richtig. Sobald ich ein bestimmtes normatives Muster, also die sogenannte gute Kindheit, das ist übrigens häufig in Deutschland, das ist Das lässt sich ganz gut über die Historie, die Bildungshistorie in Deutschland nachzeichnen. Die sogenannte lange behütete Kindheit, also möglichst lange Kind sein und möglichst wenig, sagen wir mal, so kulturelle oder sozioökonomische Herausforderungen spürend mitbekommt und natürlich auch eine fördernde Kindheit. Das ist unser normatives Muster, was wir, ich werde jetzt eher sehr grobschlächtig und stereotypisierend, aber da, wenn wir das mal so als Denkfigur nehmen, dann ist das quasi das, wonach wir alles messen. Wir, damit meine ich dann PädagogInnen. Ich schließe mich ein. Stichwort Computerspiel, ne? Das ist das, woran wir dann messen. Ist das gut? Ist das schlecht? Und zugleich gibt es quasi ganz unterschiedliche Aufwachsbedingungen. Das ist quasi die andere Seite der Medaille oder dieses Hand in Hand, was ich eben meinte. Die lange behütete Kindheit erleben nicht alle Kinder in Deutschland. Und das wiederum wird aber in schulischen Institutionen oder anderen Bildungsinstitutionen häufig als ein Maßstab gesetzt. Und das können dann Kinder, die unter ganz anderen Umständen aufwachsen, als in der klassischen, wie ich sie eben beschrieben habe, zwei Kind, leibliche Elternfamilie, die können das gar nicht erfüllen in dieser Weise, also meine Erwartungen als Pädagogin. Und dementsprechend bewerte ich möglicherweise. Und das, naja, zumindest erstmal zu wissen, ist schon mal eine wichtige Voraussetzung, um zum Beispiel sowas wie struktureller Diskriminierung in institutionellen Settings zu begegnen. Jede einzelne Person kann da schon etwas bewirken, aber natürlich geht es auch um, wenn ich sage strukturelle Diskriminierung, auch um Bildungsstrukturen, die, und das zeigen ja ganz große internationale Vergleichsstudien auch, wo Deutschland noch Entwicklungspotenzial hat in der Unterstützung aller Menschen. ganz klar. Und jetzt frage ich mich gerade, ob ich den Faden verloren habe.
Nee, ich finde nicht. Wir waren bei den Chancen. Wir waren bei den Chancen sozusagen stehen geblieben. Und ich finde, das hast du jetzt sehr gut schön nachgezeichnet auch, wo das eben wirklich in der professionellen Arbeit auch angegangen werden muss. Du hast jetzt eben gesagt, klar, jeder Einzelne kann was tun, aber wir haben ja auch eine Institution Schule. Und natürlich hören wir an allen Ecken und Enden, Schule muss sich mit der Verschiedenheit der Kinder beschäftigen. Ich persönlich finde das aber auch ein ganz schön anspruchsvolles Ziel und ich fand das in meiner pädagogischen Praxis extrem schwierig. Wie hast du das denn erlebt?
Ja, ich habe das ähnlich wie du empfunden und ich finde, das ist auch ein, ich bin der Meinung, das wäre auch ein Punkt, also das ist auch ein normativer Anspruch, ne? Umgang mit Vielfalt oder der Gewinn von heterogenen Lerngruppen, also das quasi als Chance, Heterogenität als Chance ist so ein tolles Schlagwort, ne? Zu betrachten, das blendet aus, dass Heterogenität oder Verschiedenheit und auch in diesem Fall Ungleichheit, zum Beispiel Ungleichheit im Sinne von Familien- und Kindheitsmustern oder Erfahrungen aufzugreifen im pädagogischen Alltag, ist eine sehr große Herausforderung. Und nicht ausschließlich immer nur, ich benutze wieder das Wort, in Anführungsstrichen gut oder eine Chance. Also ich plädiere dafür, dass wir, und das meinte ich auch eben mit der Reflexion von, was sind eigentlich meine Vorstellungen, meine inneren Arbeitsmodelle, ich plädiere dafür, hier vielleicht einen Zugang zu finden, der sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen klar benennt und fokussiert. Und es gibt im Kontext von Kindheit und Familie Chancen, zum Beispiel in den unterschiedlichen Familienkonstellationen, Aufwachsbedingungen, auch in den vielleicht vom normativen Idealbild abweichenden Aufwachsbedingungen. Stichwort, was konnte mir der Junge eigentlich alles erzählen und zeigen, was er entwickelt hat bei diesem Computerspiel, was vielleicht andere Kinder so nicht entwickeln konnten. Ein Bild zu zeichnen von professionellem Handeln, was eben beide Komponenten miteinander vereinbart. Ich meine damit jetzt nicht, das müsste eine Kompromisslösung sein oder so etwas, ne, sondern die Waage halten, aber es ist eben nicht ausschließlich nur eine Chance, heterogene Lerngruppen zu unterrichten, wenn ich Grundschullehrkraft bin, sondern es ist auch eine Herausforderung, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Aber es ist beides.
Ich würde total gerne nochmal ein Thema aufmachen. Da muss ich nochmal gut überlegen, ob ich da eine Überschrift für finde. Aber wir haben ja mit Schule ein wirklich träges System. Das heißt, ich zum Beispiel in meiner pädagogischen Praxis, ich war an einer kleinen Dorfschule, da gab es viele sehr traditionelle Bilder von Schule, haben auch die Elternschaft dominiert. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, ohne das jetzt negativ zu meinen oder irgendwie sowas. Aber da bin ich halt mit vielen moderneren Aspekten ein bisschen baden gegangen, sage ich jetzt mal so. Was würdest du denn raten? Was ist denn eine gute Vorgehensweise, wenn man jetzt auf das System Schule trifft, vielleicht auch in seinem universitären Studium sich intensiv mit Kindheitspädagogik, mit Familiensituationen, mit all diesen Dingen auch sehr intensiv auseinandergesetzt hat und nun aber auf so ein System Schule trifft, was vielleicht dann doch noch Normatisierungsstandards anlegt oder was eben vielleicht auch im schulischen Alltag sowas wie die behütete, normativ gute Kindheit für gut und richtig erachtet. Was mache ich denn dann in dieser Situation?
Also ich halte ganz viel davon, das liegt vielleicht daran, dass ich mich im Moment sehr intensiv mit systemischen Beratungsprozessen auseinandersetze und mit der Orientierung an Interessen und Fragen von verschiedenen Personengruppen. Ich würde jetzt sofort sagen, Fragen zu stellen ist vielleicht ein guter Zugang, der wenig wiederum normativ agiert. Also ich könnte ja als junge, frisch gebackene Grundschullehrerin mit vielen Ideen, ich möchte die Welt verändern, Ideen in die Schule, also eine solche kleine, du hast die Dorfschule genannt, ist meine erste Stelle. Ich komme da also hin und ich habe 1001 verschiedene Ideen und dann könnte ich ja genauso normativ quasi vorgehen und sagen, also ihr macht hier alles Mist. Das habe ich ganz anders gelernt. Wir machen es jetzt so. Das stößt natürlich auf Widerstände. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Genauso wie das auf Widerstände stößt, wenn das von der anderen Seite quasi so gespiegelt wird, ne? Dass du mit deinen verrückten Ideen komm hier erstmal in der Realität an und dann sprechen wir weiter. Also da prallen vielleicht auch ein paar Welten aufeinander. Deshalb würde ich immer sagen, Fragen stellen könnte ein Zugang sein. Also Fragen zum Beispiel dazu, warum in einer Morgenkreissituation, das könnte ja, ich bin wieder bei dem Computerspiel, bei dieser Freizeiterzählung, also ich erzähle vom Wochenende am Montag und die Lehrkraft kommentiert das jetzt auf eine Weise. Ja, so hätte ich es ja vielleicht auch. Ich habe ja eben schon verraten, meine Idee war ja auch, warum spielt denn der jetzt die ganze Zeit so ein Computerspiel, was für Kinder im dritten Schuljahr überhaupt gar nicht zugelassen ist? Und das die ganze Zeit und endlos. Ich hatte eine bestimmte Vorstellung. Ich könnte ja jetzt als Lehrkraft jetzt negativ kommentieren im Montagmorgenkreis. Hast du denn vielleicht auch was draußen gemacht und so weiter, ne? So, und ich erlebe das jetzt aus der Beobachtung heraus als junge, engagierte Lehrkraft, die sich damit auseinandergesetzt hat, dass vielleicht Kindheiten ganz unterschiedlich stattfinden und dass es möglicherweise nicht nur schlecht ist, ein bestimmtes Computerspiel das ganze Wochenende zu spielen, sondern dass da vielleicht auch Potenzial da drin steckt, verschiedenerweise, zum Beispiel auch technische Fähigkeiten und Fertigkeiten, die dieses Kind ja mit Sicherheit ganz anders entwickelt hat als Menschen, die nicht viel Computer spielen. Ich könnte ja erstmal fragen, ich könnte diese Lehrkraft fragen, was genau hat dich da denn so irritiert? Ich habe gehört, du hast dann nachgefragt, ob das Kind draußen war. Was war denn deine Vorstellung? Ich würde also, lange Rede nicht ganz so kurzer Sinn, vielleicht erstmal anfangen, Fragen zu stellen. Und ich habe eben schon verraten, mein Motto ist immer, ich will die Welt verändern und dementsprechend auch die Schule. Und das geht nicht mit Hauruck. Das ist zumindest meine Erfahrung. Daher denke ich, ist vielleicht so ein fragendes und beratendes Gespräch, also nicht im Sinne von ich weiß es besser, sondern wir entwickeln beide eine gemeinsame Perspektive auf ein Phänomen, eine Zugangsweise, die vielleicht auch für dann wiederum positive Irritationen bei der, ich habe ja, das war ich gerade in diesem Bild der Dorfschule, in dieser Dorfschule auch wiederum zu positiven Irritationen führt. Und ich glaube, so lässt sich Entwicklung, also zum Beispiel Schulentwicklung, vorantreiben. Mhm.
Aber es ist schon auch Ziel, Schulentwicklung mitzudenken, oder?
Ja, also für mich auf jeden Fall immer. Das liegt aber vielleicht in meiner persönlichen Schulerfahrung, die ich auf verschiedene Weise und auch als Schülerin gemacht habe und immer wichtig fand für mich, das ist ein ganz zentrales Motiv, deshalb habe ich eben kurz von der Laborschule in Bielefeld erzählt. Das war meine erste Praxiserfahrung, die ich gemacht habe, außerhalb meiner eigenen Schulerfahrung. Und ich auch erstmal ratlos war, ob ich überhaupt Grundschullehrerin werden wollte. Also ich habe das nicht mit einem Ziel schon immer verfolgt, sondern ich bin da erstmal so reingestolpert. Und dann habe ich diese Erfahrung gemacht, dass Schule machen auch anders geht. Und auch in der Laborschule, so wie in vielen verschiedenen anderen Versuchsschulen, ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Konnte ich auch beobachten, dass manche Sachen nicht funktioniert haben oder nicht in der Weise, wie ich es erwartet habe oder wie es vielleicht auch gewünscht war von den PädagogInnen dort. Aber was ich sehen konnte, ist, dass Schulkinder und Lehrkräfte auf eine für mich andere, sich unterscheidende Weise miteinander interagieren und dabei Lernen passiert und Lernen unterstützt wird, als ich das kennengelernt habe in meiner schulischen Laufbahn. Und ich denke, das ist zumindest mein Anspruch schon immer gewesen, dass es das Potenzial da ist, auch und insbesondere an Schulen wie der besagten Dorfschule, dort auf der Unterrichtsebene, auf der Interaktionsebene, aber eben auch auf der Ebene der Schule als Institution, also dieser Einzelschule beispielsweise, Freiräume zu gestalten. Mein Bild ist da immer der Wiese und des Zauns. Also natürlich gibt es irgendwie den Zaun, aber der ist meistens weiter weg und gar nicht so begrenzend, wie wir uns das vielleicht, wie wir das erstmal vermuten. Also es gibt Handlungsspielräume für PädagogInnen und für Schulen. Und ich will damit aber nicht verschweigen oder verdecken. Das würde ja quasi auch meine Argumentation von eben irgendwie konterkarieren, dass es auch die andere Seite der Medaille gibt. Also ich bin der festen Überzeugung, wir, damit meine ich Menschen, die pädagogisch professionell in Deutschland arbeiten, gemeinsam auch unser Großes, das große Ganze weiterentwickeln und bearbeiten. Ich glaube, da ist noch relativ viel Luft nach oben.
Da hätte ich auch ganz zum Schluss noch mal eine Frage oder einen Impuls, der mich persönlich einfach immer wieder umtreibt. Das ist das Thema von Interaktion und Beziehung zwischen Schülerinnen und Lehrkräften. Ich finde, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Und du hast jetzt eben schon gesagt, die Schule kann hier einen Raum aufmachen, der vielleicht auch anders ist als Familie, der auf jeden Fall anders ist. Aber zum Beispiel das Thema Bindung findet natürlich primär ja auch in der Familie statt. Aber wir können natürlich auch eine Bindung zwischen Lehrpersonen, zwischen Personen in einem Lernraum schaffen, zwischen Peers und Ähnlichem. Und da, finde ich, spielt Schule eine extrem große Rolle, da auch stabile und gute, also jetzt benutze ich auch den normativen Begriff, verzeih mir bitte, tragfähige Bindungen aufzubauen, die dann eben auch wirklich ja geprägt sind ja von pädagogischer Professionalität, aber eben auch einem wirklichen Bindungsinteresse dahinter. Weißt du, was ich damit meine?
Ja, also ein Punkt, den ich ja jetzt wirklich sehr intensiv betont habe, ist die Reflexion eigener innerer Arbeitsmodelle. Ein zweiter Punkt, also wie geht das jetzt dann? Also da haben wir schon ein paar Mal jetzt drüber gesprochen, aber was mache ich dann da, wenn ich reflektiert habe und gemerkt habe, ich habe da ein bestimmtes Bild oder ich versuche also achtsam mit mir zu sein und mit meinen stereotypen Vorstellungen, die sicherlich wichtig sind, weil sie mir auch helfen, komplexe Situationen einfach zu gestalten, also runterzubrechen, aber zugleich birgen sie die Gefahr, dass sie, wie eben stereotype Vorstellungen das machen, grobschlächtig zu sein. Das Zweite, was ich jetzt also quasi machen will, und da knüpfe ich an dem an, was ich vermute, was du mit Bindung und Bindungsaufbau und pädagogisch-professionellen Beziehungen vielleicht ansprechen magst, ist die Schaffung sogenannter qualitätsvoller pädagogischer Beziehungen. Und damit ist ja nicht gemeint, dass ich jetzt Mutter- oder Vaterersatz oder erste Bezugspersonersatz werde als Lehrperson. Das würde ich als nicht professionelle nicht professionellen Bindungsaufbau oder Beziehung zwischen Schülerin und Lehrkraft beispielsweise bezeichnen, sondern hier geht es ja darum, aus meiner Sicht, wenn ich also jetzt reflektiert habe, es gibt da bestimmte Arbeitsmodelle und ich habe ein Wissen darüber, wie verschiedene Kindheiten aussehen und auch darüber, was für strukturelle Ungleichheitsmechanismen Schule bergen und auch ich persönlich in mir selber trage, welche Risiken und Nebenwirkungen quasi meine eigenen Vorstellungen haben, dann ist für mich ein zentrales Kriterium, wie baue ich jetzt also Interaktionen und Kommunikation oder auch die Klassengemeinschaft und die Beziehung zu meinen Schülerinnen und Schülern auf. Als erster Punkt sowas wie eine sichere Basis in den Kopf. Ich als Lehrperson bin eine verlässliche Bezugsperson. Was meine ich mit sichere Basis und verlässliche Bezugsperson? Damit meine ich, dass ich zum Beispiel deutlich mache, was sind meine inneren Grenzen. Also wann überschreiten Personen meine Schmerzgrenze, zum Beispiel in Bezug auf Lautstärke in der Klasse? Was sind das für Regeln, die ich wichtig finde im Umgang miteinander? Dass das transparent ist, wann ich wie reagiere, also zum Beispiel, wenn ich, und das gibt's ja immer mal wieder, irgendwie Überlastungssituationen erlebe und dann doch irgendwie etwas dünnhäutiger bin und schneller, also mit in meinen Worten auf 180 bin und dann kommt noch irgendjemand und ich reagiere möglicherweise in unangemessener Weise in meiner Lautstärke recht laut. Sage also, jetzt reicht's mir hier, ihr seid zu laut. Dann ist das wichtig, also ich bin sofort bei meiner eigenen pädagogischen Praxis, das ist eine Situation, die ich ganz gut kenne, dann ist es mir auch immer wichtig, im Hinblick auf sichere Basis und verlässliche Beziehung dazu offen zu legen. So, Leute, es tut mir leid, das war Einen Ausbruch, den habe ich, das habe ich jetzt gerade gemerkt. Ich merke, da kommt jetzt gerade eine Grenze für mich, die ist überschritten. Ich zeige euch das jetzt und sage das. Ich möchte gerne, dass es etwas leiser ist in dieser Klasse. Heute ist mit mir hier nicht gut Kirschen essen. Und das wiederum zeigt, dass ich nicht, also dass man nicht, mich nicht einschätzen kann, also dass die Klassenlehrerin Katrin Felten jetzt vielleicht ausflippt, vielleicht nicht, und mal ist sie gut und mal ist sie nicht gut drauf, sondern es zeigt, die ist mir wohlgesonnen. Es gibt aber bestimmte Grenzen, die möglicherweise hier an dieser Stelle überschritten wurden. Warum erzähle ich das so lang? Ich finde, da ist ganz viel Gespür im Hinblick darauf, wie wichtig zum Beispiel bei Kindern, die sichere Bindungserfahrungen in ihrer ersten Sozialisationsinstanz, also Familie, also im weiteren Sinn Familie, nicht erlebt haben, hier stark irritiert sind, wenn ich zum Beispiel laut werde. Ja? Und nicht wissen, was ist jetzt? Habe ich da was falsch gemacht? Oder ist die sauer auf mich persönlich? Oder ne, kündigt die mir jetzt die gute Beziehung auf? Ist sie jetzt nicht mehr für mich da, wenn es mir nicht gut geht? Das sind für mich wichtige Aspekte einer qualitätsvollen pädagogischen Beziehung. Bei gleichzeitigem menschlich sein, denn das ist ja nun auch einfach durchaus im Bereich des Möglichen, dass ich mal merke, ich gerate da persönlich an irgendwie emotionale Grenzen oder Herausforderungen. Und da ist für mich Feinfühligkeit auch ein anderer Aspekt. Also ich muss auch irgendwie, bestenfalls spüre ich, wenn ich etwas sage oder wenn ich mich auf eine bestimmte Weise verhalte, was diese andere Person irritiert, sagen wir mal, mindestens irritiert. Ja, so, das sind für mich Kennzeichen von professionellen Beziehungsgestaltungen.
Ja, und auch die Tatsache, dass du transparent bleibst, ne? Also du bleibst einschätzbar für die Schülerinnen und Schüler und damit eben auch professionell.
Ja. Ja, genau, das ist ein Riesenpunkt. Denn ich bin ja, also professionell ist für mich nicht, ich bin eine andere Person, also die Katrin Felten, professionelle Grundschullehrkraft und Klassenlehrerin, und die private Katrin Felten, die völlig andere Person zum Beispiel ist, sondern für mich ist eine sichere Basis oder verlässliche Beziehung auf ein verlässlicher Beziehungsaufbau ganz stark damit einhergehend, dass ich dass ich kongruent bin in dem, wie ich mich verhalte, was ich sage, wie ich handle. Und das bin ich in einer professionell gestalteten Lehrkraft-Schülerinnen-Beziehung vielleicht anders als ich als Mutter mit meiner Tochter. Aber kongruent. Damit meine ich, also es ist vergleichbar und nicht völlig, es sind nicht zwei völlig verschiedene Personen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Menschen, in diesem Fall zum Beispiel Kinder in der Grundschulklasse, dass mich einschätzen können. Und zwar auf eine sichere Art und Weise, also verlässlich in dem Sinne, dass ich nicht mal so und mal so handle, sondern es klar und transparent ist, worauf können sich da die Personen verlassen und worauf eben, was ist mir zum Beispiel wichtig und wann gibt es eine Grenze?
Das ist ein total schöner Abschluss quasi. Also, weil ich finde, dieses Bindungsthema findet viel zu wenig Aufmerksamkeit nach wie vor. Wir konzentrieren uns auch im Studium immer so unglaublich auf Unterricht und weniger auf Beziehung. Das ist ja auch gar nicht so einfach, das im universitären Studium auch wirklich in den Blick zu nehmen, außer vielleicht im Praktikum. Da könnte man das nochmal deutlicher mit rausstellen. Aber in den normalen Lehrveranstaltungen ist das Thema Beziehung und Bindung ja nur ein Randthema, ne? Auch hier haben wir jetzt eigentlich Kindheit als Thema. Deswegen finde ich es so wichtig, dass wir das da auch nochmal mit rausstellen. Katrin, hast du abschließend noch einen Punkt, Thema Kindheit und Familie, wo du sagen würdest, der ist dir ganz, ganz wichtig, den willst du nicht unerwähnt lassen oder den willst du nochmal besonders akzentuieren?
Ja, neben dem für mich wichtigsten Reflexion der eigenen inneren Arbeitsbilder und Modelle und dem zweiten Schaffung qualitätsvoller pädagogischer Beziehungen und Bindungserfahrungen ist für mich, und das geht mit Kindheit und Familie fast, also untrennbar einher, ist drittens, dass sich ernsthaft darauf einlassen, auf eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern und Erziehungsberechtigten. Weil und damit meine ich wirklich, auch da ist ja das Reflektieren der eigenen inneren Arbeitsmodelle von Kindheit oder Familie und der guten Familienstrukturen total wichtig und zentral. Ich meine damit nicht, dass die Eltern quasi dann von mir beraten werden, sondern ich meine damit ein wirkliches Einlassen darauf, dass beide, also Lehrkräfte, ich als Lehrperson und die Eltern oder Erziehungsberechtigten als Expertinnen für ihre Kinder gemeinsam als Partner und Partnerinnen Erziehung und Bildung bestreiten. Und das ist, glaube ich, ein ebenso wie Bindung und Beziehungsaufbau wenig bearbeitetes Thema in der pädagogischen Professionalisierung. Weil der Fokus häufig auf dem ist, was mein Arbeitsbereich oder Tanzbereich ist. Aber es geht nur zu zweit. Also um im Bild des Tanzens zu bleiben, ich denke, das ist ein Paartanz.
Ja, und also um jetzt sozusagen den Bogen auch nochmal zu schlagen zu unserem Anfang, ne, da liegt ja auch einfach ein ganz großes Potenzial drin. Also die Eltern mit einzubinden, die Eltern wirklich in ihrer Verschiedenheit wahrzunehmen, das ist eine große Herausforderung, keine Frage, ne? Auch dort gibt es Eltern, die mit einem guten Gefühl in die Schule kommen, die diese Partnerschaft mit einem guten Gefühl angehen. Aber es gibt auch viele Eltern, die Schule vielleicht selber auch als sehr schwierig erlebt haben und vielleicht mit Bauchschmerzen zu einem Elternabend kommen oder zu einem Elterngespräch. Und da gilt es halt auch ganz, ganz viel Beziehungsarbeit zu leisten, um da wirklich eine gute Verbindung herzustellen. Also da kommen wir auch wieder zum Thema Bindung, ne? Also auch das ist ein Arbeitsauftrag, den man gerne vergisst, dass der eben auch da ist und dass der extrem gut geleistet werden muss.
Ja, und das basiert vielleicht dann auf Vertrauen und das Schaffen von einer vertrauensvollen Umgebung, in der Eltern sich wertgeschätzt, anerkannt und wahrgenommen fühlen, in der sich die Schulkinder angenommen, wertgeschätzt und wahrgenommen fühlen. Und das bedeutet wiederum, dass ich mich selber auch in all den Facetten, die mich ausmachen, mit den guten und begrenzenden normativen Ideen, die ich habe, wertschätze, anerkenne und wahrnehme.
Ja, und ich glaube da liegt auch super viel Potenzial drin. Also ich selber zum Beispiel habe ganz viel mich beschäftigt mit dem Thema Raum. Also wie ist der Raum eigentlich gestaltet bei Elternabenden oder bei Elterngesprächen? Und wir haben häufig so ein gegenübersitzendes Szenario. Ja. Und da kann man zum Beispiel auch schon Sachen aufbrechen, wenn man sich über Exits oder ähnliches oder zusammen in ein Dokument guckt oder ähnliches. Also da ist, in dem Raum liegt ganz viel Potenzial drin. Das fände ich auch immer noch mal spannend, das mit den Studierenden zu untersuchen, welche Möglichkeiten es da gibt, solche Sachen auch durch ganz einfache Dinge auch zu intervenieren, da vielleicht auch Einfluss drauf zu nehmen.
Ja. Ach ja, also Klassenraumgestaltung und überhaupt Räume sind ja noch mal, das ist noch mal eine andere Podcast-Folge.
Ja, genau, das halten wir aber fest, Katrin. Das könnte sehr gut die nächste Podcast-Folge sein. Ich sehe, wir sind jetzt hier auch schon, haben die 50 Minuten schon überschritten. Ich glaube, wir haben echt super viele Themen angesprochen und du hast viele Dinge noch mal ganz klar für uns dargestellt und noch mal ganz klar auf den Punkt gebracht und auch anhand deines Beispiels aufgezeigt, wie die sich verhalten zu dem Thema mit dem Kind und den Videospielen. Das fand ich schön, dass du das sozusagen als durchgehendes, stringentes Beispiel mitgenommen hast. Ich danke dir an dieser Stelle sehr herzlich. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast zu sprechen und dich mit den Fragen auseinanderzusetzen und so einen tollen Einblick gegeben hast in dieses spannende Thema.
Ja, ich danke für die Einladung und zum Schluss, lasst uns doch zusammen einfach die Welt verändern. Also es geht. Ich freue mich jetzt schon drauf, auf die ganzen vielen verschiedenen PädagogInnen, die mit mir gemeinsam und mit dir gemeinsam die Welt verändern.
Vielen lieben Dank.